Guten Abend, ihr Lieben. Wir machen weiter im Hosea-Buch, befinden uns jetzt in Kapitel 6, ab Vers 4. Wir haben heute nur 4 Kapitel vor uns, haben wir sonst auch jeden Mittwoch, die wir dann ganz sportlich durchgehen. Es ist heute ein etwas größerer Abschnitt. Philipp hatte letztes Mal schon einen längeren Abschnitt. Er hat die Verse auch gezählt, es waren 37 an der Zahl, nicht wahr? Ich habe die Verse jetzt nicht gezählt. Es sind 4 Kapitel und dann nehmen wir noch einige Verse, den letzten Abschnitt von 6, also 4,5 Kapitel. Deswegen werden wir heute den gesamten Abschnitt nicht lesen. Ich werde uns einen Überblick verschaffen und den letzten Abschnitt, Kapitel 10, den werden wir dann zusammen durchlesen. Deswegen seid ihr heute stark herausgefordert, mit zu blättern. Die einzelnen Verse werde ich nennen und zitieren und dass ihr dann da einfach den ganzen Verlauf mitverfolgen könnt. Wiederholungen hatten wir ja, glaube ich, bis jetzt fast jedes Mal. Ich möchte heute wieder eine Kurzwiederholung geben. Die ersten 3 Kapitel des Buches Hosea zeigen ja den ganzen Verlauf des Buches Hosea. Die geben inhaltlich das weiter, was im Buch Hosea auch kommen wird. Und das Bild von Hoseas Ehe und seiner Familie, das ist ein Bild für das Volk Israel. So wie die Frau von Hosea anderen Männern nachgelaufen ist, so läuft Israel auch anderen Völkern hinterher und anderen Göttern. Wir erinnern uns an die Einführung, die Philipp vor einigen Wochen gemacht hat, dass die Herausforderung war, sich entweder ganz auf Gott zu verlassen, weil sie von seinem Segen abhängig waren, von seiner Gnade. Denn das Land war anders als in Ägypten. Es gab keinen Nil, sie waren vom Regen abhängig. Und sie waren wirklich herausgefordert, ihren Glauben in Gott oder ihr Vertrauen in Gott zu setzen. Und die Versuchung war, dass die Völker um sie herum und zum Teil in Israel, denn es wurden ja nicht alle Völker ausgerottet, dass die Völker die Götter hatten und eingeführt hatten, so einen Götzendienst, wo auch Fruchtbarkeitsgötter angebetet wurden. Und das hat das Volk Israel mitbekommen. Und jetzt waren die herausgefordert, auf welche Seite schlagen sie sich? Wenden sie sich ganz zu Gott oder machen sie bei den Götzen mit? Und es war schon attraktiv und es war auch verlockend, auch irgendwo nachvollziehbar, wenn es da einen Götzen gibt, der verspricht, dass Regen kommt, dann gibt man sich dem auch hin. Und so war das Volk immer wieder hin und her gerissen. Und weil sich das Volk von Gott ganz abgewendet hat, und das wird in den Kapiteln immer wieder gesagt, und gegen ihn gesündigt hat, das Gesetz verworfen hat, muss und wird Gott richten. Und an der Stelle befinden wir uns heute. Letztes Mal hat Philipp begonnen, ab Kapitel 4, da wurde das Gericht oder begann die Anschuldigung, die Gerichte und heute wird das fortgeführt. Es setzt sich über einen langen Textabschnitt fort. Aber, das werden wir heute jetzt nicht durchnehmen, doch die Aussicht ist die, dass Gott sich über sein Volk wieder erbarmen wird. Und das werden wir dann in den nächsten Bibelarbeiten durchnehmen, so wie Hosea seine Frau immer noch geliebt hat und sie auch zurückgeholt hat. Sie zurückgekauft hat, so wird sich Gott auch über sein Volk erbarmen. Und Gott kündigt auch die Herstellung Israels wieder an und er verspricht auch, dass er sich ganz neu mit Israel verloben wird, eine ganz neue Beziehung mit Israel eingehen wird. Das soweit zum Überblick. Ich hoffe, dass ihr euch noch gut an letzte Woche erinnern könnt. Uns wurde deutlich gemacht, wie sehr Israel Gott verletzt hat und gegen Gott gesündigt hat. Dass Gott gerecht ist und die Sünde straft, aber, wie wir das eben jetzt gehört haben, dass Gottes Gnade immer noch größer ist und die Gnade werden die auch erfahren. Aber heute wollen wir uns die Gerichte anschauen und wieso die Gerichte überhaupt kamen. Ich werde das heute in 4 Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt, den finden wir von Kapitel 6, 4 bis Kapitel 7, Vers 16. Wie gesagt, werden wir den Abschnitt nicht lesen. Ich werde den Inhalt kurz wiedergeben. Der zweite Abschnitt, den finden wir von Kapitel 8, 1 bis Ende. Der dritte Abschnitt ist das 9. Kapitel und der vierte Abschnitt ist Kapitel 10. Als ich das erste Mal diese ganzen Kapitel gelesen habe, hatte ich den Eindruck, es wiederholt sich viel und es ist, als ob nichts Neues. Wenn man die aber genau untersucht und auch nebeneinander hält, erkennt man gewisse Tendenzen. So ist es im ersten Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen wollen, Kapitel 6, Vers 4 bis 7, Vers 16. da wird ganz deutlich gezeigt, dass Israel die Sünde ganz offen ausgelebt hat. Im zweiten Abschnitt wird gezeigt die falsche Zugehörigkeit, der falsche Gottesdienst und die falsche Anbetung. Im dritten Abschnitt wird das Gericht über Israel gezeigt und es wird besiegelt. Und der vierte Abschnitt ist ganz interessant gestaltet, denn da zeigt Hosea, dass Gott einen Rückblick macht auf das Volk Israel. Und da merkt man zum ersten Mal so diese Wehmut, die Gott im Herzen hat. Die Sünde wird offen ausgelebt, der erste Abschnitt. Wie sieht das aus in Israel? Es wird des Öfteren gesagt, dass Israel den Bund übertreten hat. So lesen wir es gleich zu Beginn, Kapitel 6, Vers 7. Israel, sie haben aber den Bund übertreten, wie die Bewohner von Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Hier ist nicht ganz klar, ob Adam damals der erste Mensch gemeint ist oder einfach sinnbildlich, dass wirklich alle Menschen in Sünde leben und den Bund mit Gott gebrochen haben. Israel hatte ja das Gesetz von Gott bekommen und die haben diesen Bundesschluss mit Gott erleben dürfen. Und diesen Bund, den hat Israel übertreten. Weiter. Wie der Zustand in Israel aussieht, ist folgendermaßen: Es sind Übeltäter und Straßenräuber. Es geschieht Mord und Schandtat. Es wird Hurerei und Ausschweifung gelebt. Vermischung mit anderen Völkern ist zu beobachten. Und ein Leben ohne Gott ist zu verzeichnen. Es ist interessant, die Übeltäter und Straßenräuber sind nicht irgendwelche zurückgebliebenen Menschen, der Abschaum der Gesellschaft, sondern die Priester werden hier angeschuldigt. Wenn wir hier gehen in Kapitel 6, Vers 8 und 9, da lesen wir: Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren, und wie Räuber im Hinterhalt warten so die Rotte der Priester. Sie morden auf dem Weg nach Sichem, ja, sie verüben Schandtat. Hierzu muss man wissen, dass damals sogenannte Zufluchtsorte geschaffen wurden. Es gab an der Zahl 6 Zufluchtsorte, die Mose angeordnet hat, die sollten bestimmt werden. Und Josua hat es dann nachher gemacht. Und Sichem war eine solche Stadt. Das war ein Zufluchtsort für Menschen, die aus Versehen getötet haben. Das klingt jetzt etwas komisch, aber es gab Unfälle, wo sowas wirklich vorkam. Und wenn dann die Familien oder die Angehörigen auf Rache aus waren, dann hatten diese Menschen, die diesen Totschlag gar nicht beabsichtigt hatten, die hatten dann die Möglichkeit, zu so einem Ort zu kommen, und da waren sie sicher. Und jetzt haben die Priester, die das eigentlich wissen sollten und auch dafür bekannt waren, die sollten diese Menschen ja auch aufnehmen. Jetzt haben diese Menschen diesen ganzen Ort umgedreht und sind selbst zu Mörder geworden, zu Straßenräuber. Also eine völlige Pervertierung, so wie Gott sich das gedacht hat. Mord auf dem Weg nach Sichem. Hier wird weiter gesagt in Vers 10, Kapitel 6, Vers 10: Im Haus Israel habe ich Abscheuliches gesehen. Da ist Ephraims Hurerei, da hat Israel sich unrein gemacht. Das ist ja das Bild, was Hosea mit seiner Frau wiedergeben sollte. Einmal sinnbildlich für die Beziehung zu Gott, zwischen Israel und Gott, aber auch, dass das Volk Israel wirklich ganz praktisch in Hurerei lebte. Das war verbunden mit dem Götzendienst. Und das haben sie auch ganz offen ausgelebt. Wir hatten das ja letztes Mal gehört, dass die Töchter nicht angeschuldigt worden sind, sondern dass Gott die Verantwortung bei denen sucht, die darauf eingehen, auf das Angebot eingehen. In Kapitel 7, Vers 8, in Kapitel 7, Vers 5 lesen wir das Gleiche. Ausschweifung. Am Tag unseres Königs machen sie die Obersten krank von der Glut des Weines. Festgelage, Ausschweifung wird gelebt von den Obersten des Volkes. Wir lesen weiter, wie der Zustand ist, nämlich Vermischung mit anderen Völkern. Kapitel 7, Vers 8. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Das ist etwas, was Gott anschuldigt, denn das ist ein Zeugnis gegen Gott, dass sie Hilfe bei anderen Völkern suchen und nicht bei Gott. Und sie leben ohne Gott. Kapitel 7, Vers 14. Sie schreien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern, ritzen sich wegen Korn und Most, das war dieser Götzenkult, und wenden sich gegen mich. Es ist nicht nur so, dass sie ohne Gott leben, sondern sie haben sich gegen Gott gewandt. Was sind die Folgen dessen? Dessen, dass Israel die Sünde so offen auslebt. Was sind die Folgen dessen? Gott wird Israel herunterziehen und züchtigen. Wir gehen zu Vers 12 und Vers 13 aus Kapitel 7. So wie sie hinlaufen, spanne ich mein Fangnetz über sie aus. Wie Vögel des Himmels hole ich sie herunter, ich züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, denn sie sind von mir geflohen, Verwüstung über sie, denn sie haben mit mir gebrochen. Gott wird Israel herunterziehen und züchtigen, Verderben wird über Israel kommen. Und Gott spricht noch eine Menschengruppe ganz besonders an in Vers 16. Ihre Obersten werden durchs Schwert fallen, wegen der Verwünschung ihrer Zunge. Das heißt wohl anders, in einigen Übersetzungen heißt das wegen ihrer Reden, die dann auch den Spott anderer Völker herbeigerufen haben. Auf jeden Fall sollen die Obersten durchs Schwert fallen, wegen der Verwünschung ihrer Zunge. Das wird ihre Verspottung sein im Land Ägypten. Das ist das Gericht, was Gott ankündigt, infolge dessen, dass Israel die Sünde ganz offen ausgelebt hat. Wir kommen zum zweiten Abschnitt. Kapitel 8, Vers 1 bis 8, Vers 14. Dieser Text bezieht sich mehr auf die Zugehörigkeit. Wem gehört Israel eigentlich? Wem fühlen sie sich zugehörig? Und es bezieht sich auf den Gottesdienst und auf die Anbetung. Es bezieht sich wirklich auf die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Das wird hier deutlich. Das ist die Tendenz, die in diesem Text zu finden ist. Interessant ist, dass auch dieser Text damit anfängt, Israel hat den Bund übertreten. Und das war im Abschnitt davor genau das Gleiche. Das wird immer wieder gesagt, dass Israel den Bund übertreten hat. Kapitel 8, Vers 3 lesen wir das. Entschuldigung, Kapitel 8, Vers 1. Dann hat Israel Könige eingesetzt und Fürsten eingesetzt, ohne dass Gott es eigentlich wollte. Israel ist unbrauchbar geworden und trotzdem laufen sie nach Assur. Kapitel 8, Vers 8 bis 9. Verschlungen ist Israel. Jetzt sind sie unter den Nationen wie ein Gefäß geworden, an dem man keinen Gefallen hat. Das bedeutet, sie sind abgenutzt, ausgenutzt, überhaupt nicht mehr zu verwenden. Auch in den Augen der anderen Völker, der Nation. Und trotzdem heißt es, denn sie sind nach Assur gezogen. Ein Wildesel bleibt für sich allein, Ephraim aber spendet Liebesgeschenke. Das ist schon ein sehr, sehr beleidigender Vergleich, den Hosea hier macht. Israel ist unbrauchbar geworden und trotzdem laufen sie nach Assur. Eigentlich sollte dieser Zustand sie daran erinnern, wir brauchen Hilfe von dem einen wahren, lebendigen Gott. Aber sie lehnen dieses Angebot der Hilfe ab und wenden sich trotzdem an die anderen Nationen. Israel spendet Liebesgeschenke, wie wir das hier eben gelesen haben, an ihre Liebhaber. Das ist das Bild, dass sie sich an andere Nationen wenden und nicht Hilfe bei Gott suchen. Israel treibt viel Götzendienst. Kapitel 8, Vers 11. Ja, Ephraim hat die Altäre vermehrt. Zum Sündigen dienen sie ihm. Altäre zum Sündigen. Das war ja eins der Hauptprobleme dieser Götzendienst und sie haben davon nicht abgelassen. Und sie haben es wirklich sehr intensiv getrieben. Israel achtet auch nicht auf das Gesetz Gottes. Und wenn wir jetzt Kapitel 8, Vers 12 uns anschauen, dann ist es ein heftiger Vergleich oder ein heftiger Gedanke, den Hosea hier zum Ausdruck bringt. Schriebe ich ihm 10.000-fach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. Bedeutet, Gott könnte ihnen das Gesetz 10.000-mal immer wieder nennen und geben. Und Israel würde immer wieder das Gleiche tun. Sie würden abstoßen. Und sie würden es so tun, als wäre es für sie etwas Fremdes. Obwohl ihnen das Gesetz gegeben wurde. Das war eine totale Ablehnung gegen das Gesetz Gottes. Und was sind die Folgen dessen, dass Israel eine falsche Zugehörigkeit lebt, einen falschen Gottesdienst lebt und eine falsche Anbetung praktiziert. Die Folgen sind, die Götzen werden zerschlagen. Kapitel 8, Vers 5 bis 8 lesen wir das. Er hat dein Kalb verworfen, Samaria. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Denn es ist von Israel, das hat ein Handwerker gemacht. Kein Gott ist das. Vielmehr wird das Kalb Samarias zu Stücken werden. Ja, Wind sehen sie und Sturm ernten sie. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Selbst wenn er etwas brächte, würden Fremde es verschlingen. Bis hierhin, Vers 8 hatten wir vorher schon gelesen. Götzen werden zerschlagen. Hier wird gesagt, sie haben auf die Götzen gebaut. Aber was sie eigentlich gemacht haben, ist das, dass sie Wind gesät haben und dass sie Sturm geerntet haben. Dabei hatten sie eigentlich die Hoffnung, indem sie diesen Götzenkult getrieben haben, hatten sie eigentlich die Hoffnung, das Land wird fruchtbar, es wird alles gut. Aber genau das Gegenteil ist dann eingetreten. Israel wird nach Ägypten zurückkehren. Jetzt habe ich mir die Stelle nicht notiert. Vers 13. Am Schlachtopfer meiner Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Der Herr hat kein Wohlgefallen daran. Jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Nach Ägypten werden sie zurückkehren. Jetzt ist es so, dass sie nach Ägypten nicht zurückgekehrt sind, aber dieser Ausdruck ist auch eher bildlich zu verstehen. Das bedeutet wieder in die Knechtschaft zurück, wo sie eigentlich rausgekommen sind. Gott hat sie befreit, damit sie ihm dienen und ihm gehorchen, damit sie sein Gesetz ausleben. Das haben sie nicht getan. Sie haben die Freiheit missbraucht und haben Götzen gedient. Und jetzt geht das alles wieder zurück in die Knechtschaft. Und das Gericht wird nachher auch lauten in die Knechtschaft unter Assur. In Kapitel 11, Vers 5, ich greife einmal vor, lesen wir nämlich, es wird nicht, also das Land, also Israel wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein. Hier wird das erklärt, dass dieser Ausdruck vorher als Bild zu verstehen ist, dass es wieder in eine Knechtschaft zurückgeht, da wo sie eigentlich von Gott befreit wurden. Und die letzte Folge, die finden wir in 8, Vers 14, die Städte und Paläste werden vernichtet. Israel hat den vergessen, der es machte, also ihren Gott, und hat Paläste gebaut. Und Juda hat die befestigten Städte vermehrt. Aber ich werfe Feuer in seine Städte, das verzehrt seine Paläste. Ich möchte hier noch ergänzen, wir werden heute auf gewisse Dinge nicht konkret eingehen, nämlich, dass Israel eigentlich als Hauptgruppe angesprochen wird. Aber wir finden in diesen Abschnitten auch immer wieder, dass Hosea auch Juda erwähnt. Es entsteht der Eindruck, als würde er immer wieder einen Blick nach Juda wenden und sagen, euch wird es nicht viel besser gehen. Aber das ist eher dezent. Er zieht sich da noch zurück. Es sind einzelne Verse, die er an Juda wendet. Aber da wollen wir heute unser Augenmerk nicht verstärkt legen, sondern wir wollen uns einen groben Überblick verschaffen. Der dritte Abschnitt. Das Gericht für Israel. Wieso? Hier wird wieder einiges wiederholt. Der Zustand in Israel, Kapitel 9, Vers 1. Freue dich nicht, Israel, bis zum Jubel wie die Völker, denn du hurst weg von deinem Gott. Du liebst Dirnenlohn auf allen Korntennen. Israel lebt nach wie vor in Hurerei. Israel verachtet die Propheten und greift diese an. Kapitel 9, Vers 7 bis 8. Gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der Vergeltung. Israel wird es erkennen. Ein Narr ist der Prophet, verrückt der Mann des Geistes, so sagen sie. Wegen der Größe deiner Schuld ist auch die Anfeindung groß. Der Wächter Ephraims, nämlich der Prophet, ist neben meinem Gott. Die Falle eines Vogelstellers ist auf all seinen Wegen. Anfeindung ist im Hause seines Gottes. Sie schrecken nicht davor zurück, die Propheten anzugreifen. Hier heißt es, ihnen Fallen zu stellen. Das heißt, sie sind wirklich weit gegangen und sogar so weit, dass sie im Hause Gottes die Propheten angegriffen haben. Israel verachtet die Propheten und greift diese an. Und Israel hat sich den Götzen völlig hingegeben. Das wird in diesem Abschnitt nochmal deutlich gemacht, dass sie sich wirklich voll hingegeben haben. Das unterscheidet sich nochmal zu den Versen, zu den Aussagen davor. Was sind die Folgen? Und jetzt kommen wir zum Gericht für Israel. Israel wird das Land verlassen, so wie wir das schon vorher gelesen haben, in Kapitel 8, so heißt es hier auch in 9, Vers 3. Sie werden nicht im Land des Herrn bleiben. Israel muss das Land verlassen. Das Land wird verwüstet, Kapitel 9, Vers 6. Denn siehe, nachdem sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, und dann geht es so weiter. Also das Land wird verwüstet werden und Israel muss wegziehen. Und Israel wird kinderlos sein. Kapitel 9, Vers 12 bis 13. Selbst wenn sie ihre Söhne großziehen sollten, mache ich sie doch kinderlos, sodass kein Mensch mehr bleibt. Ja, wehe auch ihnen selbst, wenn ich von ihnen weiche. Ephraim, das ich mir zu jungem Palme ausersehen hatte, auf einer Weide gepflanzt, Ephraim muss seine Söhne zum Mörder hinausziehen lassen. Das klingt schon brutal. Israel wird kinderlos sein. Wie gesagt, die hatten diesen Götzenkult, wo die dachten, es wird wirklich, dass Frucht entsteht. Auch dieser Götzenkult, der war ja damit verbunden, mit diesem Gedanken. Und Gott richtet genau das. Und diese ganze Hurerei wird gerichtet. Und er sagt, eure Kinder, die werden gemordet, die werden hinweggenommen. Ihr werdet kinderlos sein. Bevor wir jetzt zu Kapitel 10 kommen, fasst Hosea in Vers 17 nochmal das Gericht zusammen. Und wir lesen Kapitel 9, Vers 17. Mein Gott verwirft sie, weil sie nicht auf ihn hören. Und sie sollen Flüchtlinge sein unter den Nationen. Das ist jetzt so eine ganz grobe Zusammenfassung von dem Gericht. Das Volk Israel hat nicht auf Gott gehört. Deswegen wird Gott sie verwerfen und sie werden Flüchtlinge sein unter den Nationen. Und jetzt kommen wir zum 10. Abschnitt und da möchte ich von Vers 1 lesen. Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie die Gedenksteine. Geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Er zerbricht ihre Altäre, verwüstet ihre Gedenksteine. Ja, jetzt werden sie sagen, wir haben keinen König, denn wir haben den Herrn nicht gefürchtet. Und der König, was soll er für uns tun? Sie haben viele Worte geredet, Meineide geschworen, Bündnisse geschlossen. So spross der Rechtsspruch wie Giftkraut in den Furchen des Feldes. Die Bewohner von Samaria bangen um das Kalb von Bet-Aven. Ja, sein Volk wird noch trauern darüber. Seine Götzenpriester heulen um es wegen seiner Herrlichkeit. Denn sie wird gefangen von ihm wegziehen. Auch das wird nach Assur gebracht als Tribut für den König Jareb. Beschämung wird Ephraim ergreifen und Israel wird sich schämen wegen seines Ratschlags. Vernichtet ist Samaria, sein König treibt wie ein abgeknickter Zweig auf der Wasserfläche. Ausgerottet werden die Höhen von Aven, Israels Sünde. Dornen und Distel werden auf ihren Altären wachsen. Und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns, und zu den Hügeln fallt auf uns. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Ich weiß nicht, wie weit die Geschichte bekannt ist. Die Geschichte aus Gibea, die finden wir in Richter, das ist diese grauenhafte Geschichte, wo sich Männer über eine Frau hermachen und sie wirklich bis zu Tode vergewaltigen. Und das wirft so eine Empörung unter dem Volk, unter den restlichen Stämmen auf, dass sie einen Stamm wirklich fast ganz ausgerottet haben. Das war womit einer der dunkelsten Stunden im Volk Israel, weil Gott es in den Propheten immer wieder als Beispiel nimmt für den Verfall. Ist ganz schlimm gewesen. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Entschuldigung, habe ich das jetzt mit einem Ort verwechselt? 10 Vers. Ach so, nee, richtig. Ich lese weiter, Vers 9. Dort sind sie stehen geblieben. Wird sie nicht in Gebär der Kampf gegen die Kinder der Widerspenstigkeit erreichen? Nach meinem Wunsch werde ich sie auch züchtigen und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn man sie für ihre zweifache Sünde Schuld bindet. Und Ephraim war doch eine eingewöhnte junge Kuh, die gern drosch. Und ich, als ich an ihrem schönen Nacken vorbeikam, wollte ich Ephraim einspannen. Juda sollte pflügen, Jakob für sich eggen. Seht euch nach Gerechtigkeit. Oder seht Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. Weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden, so wird sich Kriegslärm erheben gegen deine Stämme. Und alle deine Festungen werden verwüstet, wie Schalman Bet-Abel verwüstete am Tag der Schlacht, da die Mutter samt den Kindern zerschmettert wurde. So hat man euch getan, Bethel, wegen eurer Bosheit. Mit dem Morgenrot wird Israels König völlig vernichtet sein. Gott wagt hier gleich zu Beginn einen Rückblick und er sagt, Israel war wirklich ein guter Weinstock. Und wir haben es hier eben gelesen, nicht nur ein guter Weinstock, sondern wie es hier in Vers 11 heißt, Ephraim war eine eingewöhnte junge Kuh, die gern drosch. Also sie wollten wirklich auch Gott gehorchen. Und es lief ja auch anfangs gut, als sie in das Land Israel kamen unter Josua. Und ich, als ich an ihrem schönen Nacken vorbeikam, wollte ich Ephraim einspannen. Das ist ein Bild dafür, dass Gott das Volk Israel für sich wirklich gewinnen wollte. Er wollte sie in seinen Wegen wirklich die Wege ziehen lassen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, dass sie nach seinem Willen ihren Weg auch ziehen. Deswegen dieses Bild vom Einspannen, aber das Volk hat es nicht gewollt. Israel war ein guter Weinstock mit viel Frucht. Gott wollte Israel in ein Joch spannen, damit sie seinen Wegen wandeln. Und jetzt sagt er, sie sollten Gerechtigkeit sehen, sie sollten gemäß der Gnade ernten und sie sollten Neuland bebauen. Das erinnert uns doch sehr stark an das Neue Testament, eigentlich das, was uns eigentlich auch angeht. Wir sollen gerecht werden vor Gott, wir sollen gerecht leben. Das können wir nur durch Jesus Christus. Gemäß der Gnade ernten, wenn wir seine Gnade für uns in Anspruch nehmen, dann erst sind wir in den Augen Gottes gerecht. Und dann können wir auch Neuland bebauen, bedeutet, wir können Gott dienen, wir können Menschen gewinnen, wir können für ihn wirken und Frucht bringen. Doch stattdessen hat das Volk Israel Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet und die Frucht der Lüge gegessen. Und Vers 13 und 14 fasst Hosea das nochmal zusammen. Weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden, so wird sich Kriegslärm erheben gegen deine Stämme und alle deine Festungen werden verwüstet. Das ist das Gericht. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt hier empfunden habt, aber in diesem Abschnitt kommt schon leicht die Wehmut Gottes wird sie deutlich gemacht. Er schaut zurück und er sagt, es war eigentlich so gut. Ich hatte so Gutes mit euch im Sinn. Und ich muss an die letzte Predigt denken, die wir Sonntag gehört haben. Gott hat mit seinen Kindern wirklich das Leben im Sinn. Also, wenn er an uns denkt, dann möchte er, dass wir leben, und zwar recht leben. Und genau das Gleiche hat er auch mit dem Volk Israel im Sinn. Er wollte, dass es ihnen gut geht. Er hat ihnen alles verheißen. Und wenn sie sich an sein Gesetz halten würden, würde er sie versorgen in allem. Aber sie sind abgewichen und haben Götzen gedient und sind anderen Völkern nachgegangen. Deswegen wird Gott sie verwerfen. Wie ging es euch, als ich jetzt Kapitel 10 gelesen habe? Würdet ihr es aushalten, Mittwoch für Mittwoch jedes Mal ein Kapitel durchzustudieren? Oder wird man müde dabei? Aus dem Grund haben wir uns gedacht mit den Brüdern, dass wir diese 4 Kapitel zusammenfassen und dass wir eher einen Überblick einmal verschaffen. Aber wir wollen es nicht gering achten, denn es ist zu beachten, dass fast der größte Teil in diesem Buch Gericht ist. Natürlich, die Gnade Gottes wird dann umso größer. Wir werden das auch noch sehen, dass die Gnade Gottes immer noch größer ist. Aber es ist ernst zu nehmen und es ist nicht zu verachten, dass Gott auch das Leben eines Menschen ernst nimmt, wie das Leben gestaltet ist. In diesem Fall das Volk Israel. Ich möchte dann auch gleich zu den Anwendungen kommen. Übrigens, wenn wir die Gerichte durchgehen, ist es sehr gut möglich, das auch auf unser Leben ganz praktisch anzuwenden. Wenn wir zum Beispiel lesen oder hier allein die Punkte durchnehmen, die Israel hier auch hatte, ich gehe jetzt zum letzten Abschnitt, Israel lebt in Hurerei. Dann würden wir sagen, machen wir nicht. Bezogen auf Gott bin ich mir da nicht so sicher. Ist Gott die erste Stelle in unserem Leben? Was ist uns alles lieber? Was geht vor Gott? Weiter haben wir gelesen, Israel verachtet die Propheten und greift diese an. Machen wir auch nicht, würden wir sagen. Wie ist das? Wir hatten das auch letzten Sonntag in der Predigt gehört. Wie reden wir über die Gemeinde, über die Diener in der Gemeinde? Was für einen Ton nehmen wir da an? Wie reden wir mit ihnen? Wie reden wir vor den Kindern über sie? Und das geht alles, man könnte hier jeden Punkt für sich hinnehmen und sagen, doch, irgendwo geht uns das auch was an. So könnte man das ganz praktisch in seinem Leben anwenden. Ich möchte jetzt zu den Anwendungen kommen. Habt ihr das noch im Kopf, die 4 Abschnitte? Der erste Abschnitt war die offen gelebte Sünde. Der zweite Abschnitt, falsche Zugehörigkeit, falscher Gottesdienst, falsche Anbetung. Der dritte Abschnitt war das Gericht Gottes und der vierte Abschnitt war der Rückblick Gottes. Und jetzt lasst uns mal aus diesen 4 Sinnabschnitten, lasst uns mal eine Anwendung ziehen. Wenn wir von Israel gelesen haben, dass sie die Sünde offen ausgelebt haben, zum Teil ohne Hemmung, was leben wir offen aus? Wovon zeugt unser Leben? Ich habe dann mein Leben gedacht und wir wissen ja, dass wir als Christen eigentlich ein Zeugnis sein sollten. Bedeutet in Tat und auch in unserem Reden. Also irgendwann in unserem Leben, wenn wir jahrelang in einer Firma sind, sollte schon mal über den Glauben gesprochen werden. Wenn wir behaupten, dass uns das das Wichtigste im Leben ist. Aber wie ist es? Und jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, je länger man in einer Firma ist, desto gewöhnlicher wird das alles und man hat sich daran gewöhnt, dass die anderen einfach nur wissen, ich bin Christ und man lässt sich damit auch stehen und man ist zufrieden, wenn die anderen einen auch da stehen lassen. Und jetzt vor kurzem habe ich erst seit langem wieder über den Glauben gesprochen mit einem. Das war auch nur ein kurzes Gespräch. Aber mir ist aufgefallen, das ist einfach seit langem gewesen. Was leben wir offen aus? Wovon zeugt unser Leben? Dagegen aber kann ich wirklich sehr gut über Familie reden. Ich kann sehr gut über meine Hobbys reden. Das lebe ich offen aus. Da habe ich keine Hemmung. Aber wenn wir sagen, Jesus ist uns das Wichtigste, was leben wir dann wirklich offen aus? Ich möchte uns hier nicht in einen Weg zwängen, wo wir sagen, jeden Tag 10 Minuten mit Kollegen über den Glauben sprechen. Darum geht es gar nicht. Aber wir verstehen den Gedanken, dass wenn wir behaupten, dass Gott uns das Wichtigste ist, dann sollte das auch in unserem Leben offen ausgelebt werden. Weiter haben wir den zweiten Abschnitt gesagt, falsche Zugehörigkeit, falscher Gottesdienst, falsche Anbetung. Wem gehören wir an, wem dienen wir und wen beten wir an? Da sollte auch jeder sein eigenes Leben überprüfen. Kann man sagen, dass wir Gott wirklich angehören? Oder bezieht sich das auf gewisse Phasen? Wem dienen wir? Wenn wir einen ehrlichen Menschen unser Leben anschauen lassen würden und sagen, beurteile du mein Leben, was meinst du? Ist es ein Bild dafür, dass ich Christus diene oder nicht? Was würde er sagen? Wen beten wir an? Und zwar meine ich nicht nur in Form der stillen Zeit, sondern ich meine, wenn wir in der stillen Zeit beten, dass unser Herz dahinter hängt und dass wir Gott wirklich von ganzem Herzen auch glauben, dass er unser Gott ist. Wen beten wir an? Dann haben wir, ich überspringe den dritten Abschnitt, wir haben dann in Kapitel 10 gesehen, dass Gott einen Rückblick gewagt hat, und auch gezeigt hat, dass es bei Israel gut begonnen hat. Denn Israel war ein guter Weinstock mit viel Frucht. Aber es hat schlecht geendet. Ich fand den Gedanken interessant. Wenn Gott heute einen Rückblick auf unser Leben machen würde, speziell auf mein Leben, würde er sich freuen oder nicht? Würden wir mal zurückgehen, bis in mein Teenie-Alter, wo ich mich bekehrt habe, wo ich wiedergeboren wurde. Und wenn ich diese Zeitspanne bis heute durchnehme, was würde Gott sagen? Würde er sich freuen oder nicht? Und da sollte sich jeder selbst hinterfragen. Wir können uns an die ersten Tage erinnern, als wir zum Glauben gekommen sind, dass wir brennend waren, dass ein gewisser Eifer da war und dass wir auch die Bibel studiert haben, dass wir gebetet haben und wir waren gerne und aktiv dabei. Oft geht das Feuer dann verloren und die Frage ist, wo stehen wir heute? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so tragisch, wenn das Feuer hin und wieder verloren, das ist absolut normal. Wir durchleben verschiedene Phasen, aber wir sollten doch bemüht sein, immer wieder dem Herrn nachzugehen, immer wieder diese Liebesbeziehung aktiv zu halten. Und ich glaube, dann wird das auch kein Problem sein, dass wir das Verlangen nach Gott verlieren. Aber wenn Gott einen Rückblick auf dein Leben wagen würde, von der Stunde an, als du dich bekehrt hast bis heute, würde er sich freuen oder nicht? Wir haben zu Beginn des Textes gelesen, und das ist die letzte Anwendung, die ich jetzt hier machen möchte. Kapitel 6, ich lese ab Vers 5. Nee, ich lese nur Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Dieses Wort Güte, das hier steht, ist ein ganz interessantes Wort. Es heißt Chesed im Hebräischen und es bedeutet nicht nur Güte, sondern es bedeutet eine loyale, unerschütterliche und treue Liebe und betont vor allem die Zusammengehörigkeit derer, um die es da geht. Bedeutet in diesem Text bezieht sich das auf Israel und auf Gott. Und Israel hat diese Güte, diese loyale, treue Liebe zu Gott nicht ausgelebt. Und Gott sagt aber, genau das wünsche ich mir. Viel mehr als Schlachtopfer. Daran habe ich gefallen, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu mir wendet und wenn ihr das auslebt, wenn euer Herz an mir hängt, daran habe ich gefallen. Und ich wünsche mir diese loyale, diese treue, diese hingebende Liebe. Und er sagt weiter, an der Erkenntnis Gottes hat er auch gefallen, mehr als an Brandopfern. Beides hatten wir schon letztes Mal gehört. Es hat Philipp schon erklärt, dass auch wir darum bemüht sein sollten, in der Erkenntnis zuzunehmen. Diese Güte, von der hier gesprochen wird, die können wir nur leben, wenn wir in Christus sind. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die können diese Güte, diese Gnade gar nicht ausleben. In Jesus Christus haben wir eine Stellung vor Gott, dass wir gerecht sind. Und dann können wir diese Güte, auch durch den Heiligen Geist, den wir in uns haben, die können wir dann Gott auch gemäß ausleben. Und das ist die Güte, die Gott auch gefällt. Gott hat nur Gefallen an dem Werk seines Sohnes. Wenn der Sohn durch uns wirkt, dann hat Gott Gefallen an uns. Sein Sohn macht uns gerecht und durch seinen Sohn werden unsere Taten auch Frucht bringen. Anders nicht. Ohne ihn können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Nur mit ihm können wir Frucht bringen. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, wie es euch geht. Ich hatte gehofft, ich würde euch ermutigen. Ich weiß, ja, jetzt, eure Gesichter kann ich jetzt sowieso nicht lesen. Aber ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Weil ich habe leider die Gabe, dieses Gericht gut weiterzugeben. Ja, aber ich wünsche mir, dass wir wirklich ermutigt hier weggehen und sagen, Herr Jesus, du hast alles für uns getan, wir wollen uns dir auch ganz hingeben. Und wir wollen aus dem Beispiel von Israel lernen. Wir wollen ja gar nicht mit dem Finger auf Israel zeigen, darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollen lernen. Und was wir auch aus diesen Abschnitten lernen können, das wurde letzten Mittwoch auch gesagt, ist, worauf Gott eigentlich achtet. Er achtet drauf, wie wir leben. Und hier wird auch deutlich, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und ich wünsche uns das, dass uns das auch gelingt in Jesus. Ich denke, da ist uns das auch möglich. Ich möchte gerne beten. Lass uns aufstehen und ich bete dann.